Willkommen bei Rare Stories, dem Podcast über seltene Erkrankungen und über die Menschen, die mit ihnen leben. Dieser Podcast ist einer der wenigen Orte, an denen wir auch offen über Lohn sprechen, über Erfahrungen plus Herausforderungen und über Wege, mit einer seltenen Erkrankung zu leben. Viele Betroffene sagen mir immer wieder, es ist gut zu hören oder es tut so gut zu hören, dass man nicht allein ist. Und genau deshalb gibt es diesen Podcast. Hier kommen Menschen zu Wort, die ihre Geschichten teilen, die aufklären und die zeigen, was Inklusion im Alltag wirklich bedeutet. Aber wer ist eigentlich heute mein Gast? Heute spreche ich mit Nadine Rockstein. Nadine lebt selbst mit Lohn. Sie ist Autorin und Aktivistin und viele kennen sie vielleicht auch von Instagram. Dort spricht sie nämlich offen über Ableismus, über Barrierefreiheit, über Sprache und darüber, wie wir als Gesellschaft besser miteinander umgehen können. Nadine lebt außerdem mit ADHS und Autismus und bringt damit eine sehr besondere Perspektive mit, wie ich finde. In dieser Folge sprechen wir also darüber, wie Ableismus im Alltag aussieht, warum Sprache so wichtig ist und wie mehr Sichtbarkeit, aber auch mehr Verständnis geschaffen werden muss. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bin Matthias und das ist Rare Stories mit Nadine. Nadine, ich grüße dich.
Hi.
Wie geht's dir? Und sag doch mal, du bist ja das zweite Mal hier im Podcast. Wir haben vor einigen Jahren schon mal gesprochen, damals mit der lieben Sandra von ProRetina. Wie hat sich denn dein Leben seit unserer letzten Podcast-Aufnahme verändert?
Unglaublich stark. Ich musste das tatsächlich ein bisschen Revue passieren lassen und auch nochmal gucken. Wir haben tatsächlich vor 3 Jahren zuletzt gesprochen und
in diesen drei Jahren,
da ist so viel passiert, dass ich selbst ein bisschen überrascht war.
Deswegen bist du heute wieder hier zu Gast, ne? Weil wir das aufholen müssen, total.
Also in der Zeit habe ich tatsächlich Journalismus studiert und bin jetzt als Journalistin unterwegs. Ich bin seitdem auch wieder arbeitsfähig. Ich weiß, dass wir, als wir das letzte Mal gesprochen haben, war ich derzeit krankgeschrieben aufgrund von psychischen Schwierigkeiten. Und ja, das hat sich jetzt aber auch wieder gelegt, also was heißt gelegt, also mittlerweile bin ich wieder arbeitsfähig jedenfalls und ich studiere mittlerweile kreatives Schreiben, das ist auch nochmal was, in der Literaturwelt ist auch ein bisschen was passiert, also ich durfte schon an einigen Projekten mitschreiben, das war auch schon ganz schön, so dass ich dann selber gedacht habe, ja, das möchte ich jetzt eigentlich noch ein bisschen tiefergehend machen und deswegen halt, wie gesagt, das kreative Schreiben angefangen habe. Ich habe neue Hobbys für mich entdeckt, gerade wieder viel in der kreativen Welt. Also ich gestalte wieder richtig viel, ob es Lesezeichen sind, Bücher oder zuletzt tatsächlich unsere Garderobe. Also wirklich ganz wild, was hier passiert. Ich habe das Lesen für mich wieder entdeckt. Also ich habe früher, als ich noch sehend war, zwischendurch gerne mal gelesen, aber das hat sich dann so ein bisschen verloren nach meiner Erblindung, weil ich nicht der größte Fan von Hörbüchern bin. Okay. Und ich wusste keine andere Möglichkeit als Hörbücher. Und das war natürlich dann schwierig, wenn du keine Hörbücher magst. Und jetzt habe ich so meinen Weg gefunden, lesen zu können, ohne Hörbücher zu nutzen. Und zwar, indem ich mir halt zum Beispiel Bücher einscanne oder halt mit dem Screen wieder E-Books vorlesen lasse. Und habe dann gemerkt, ey, das finde ich richtig gut. Und bin dann wieder so richtig in die Buchwelt eingetaucht und lese mich da durch die verschiedenen Welten und Genres. Und ja.
Also, eine ganze Menge.
Ja, ganze das Menge. Ist so mal zusammenfassend das, was so passiert ist.
Ja, also ich kann bestätigen, du hast wirklich nicht übertrieben, als du gesagt hast, es ist eine Menge passiert seit den letzten oder in den letzten 3 Jahren. Und ja, das kann man ja auch wirklich auf Instagram verfolgen. Das ist ganz, ganz spannend. Und deswegen habe ich mir auch gewünscht oder wir uns gewünscht, dass du auch wiederkommst und auch erzählst. Sag uns doch auch mal bitte, was beschäftigt dich heute eigentlich im Zusammenhang mit Lohn am meisten?
Ja, so falsch das vielleicht jetzt auch in diesem Podcast klingt, mit Lohn beschäftigt mich eigentlich nicht immer so viel, wie man vielleicht vermutet, auch wenn es eine seltene Erkrankung ist, natürlich, ich dadurch eine Behinderung erworben habe, ist natürlich immer im Vordergrund bei mir das Thema Blindheit, Sehbehinderung, weil wenn ich jetzt einen Antrag stelle, wenn ich jetzt meinen Alltag Hilfsmittel suche, ist natürlich das, was allgemein blinde Menschen nutzen und nicht die Diagnose bei mir so im Vordergrund. eine Sache, die jetzt so ein bisschen vielleicht darauf doch zurückzuführen ist, die mich beschäftigt zum Beispiel, ist das Thema Blinden für Hund. Weil das so ein Thema ist, das sich bei mir schon seit, ich glaube, 5 Jahren jetzt zieht.
Mhm.
Genau, da warte ich halt immer noch auf die Versorgung mit einem Blinden für Hund. Oder vor kurzem war ich wieder vom Rare Disease Day auf einer Veranstaltung. Und da hat man doch gemerkt, also an solchen Tagen beschäftigt einen das Thema natürlich schon sehr, sehr stark, weil man merkt plötzlich, hey, ich bin nicht alleine, hey, hier sind super, super viele Menschen. Es waren einfach wirklich unglaublich viele Menschen dabei. Klar, auch mit unterschiedlichen seltenen Erkrankungen, aber man hat einfach gemerkt, wir sind so selten und in solchen Momenten fällt dir auf, wie viele wir einfach sind.
Ja,
also
ja.
Es ist einfach so ein krasses Gefühl gewesen und in solchen Situationen merke ich manchmal, wie sehr ich sowas manchmal einfach brauche, weil wenn man wirklich mal über die Diagnose sprechen möchte oder über speziell Dinge, die seltene Erkrankungen betreffen, da ist einfach niemand. Also jetzt gerade in meiner Familie, ich bin die Einzige, die Lohn hat. Also ich kann da mit niemandem reden. So. Wenn ich jetzt sagen möchte, hey, sag mal, kennst du das auch? Oder ist das bei dir auch so? Oder hey, momentan merke ich das und das. Kann ich einfach, also klar, kann ich machen, aber es ist einfach nicht dasselbe, als würde ich mit einer Person sprechen, die das vielleicht versteht, weil sie eben auch Lohn hat.
Genau.
Und ja, da, also in solchen Momenten merke ich schon, dass, wie viel wert das, also wie wertvoll das einfach ist.
Total der Austausch mit anderen Betroffenen. Ne? Wir kriegen auch Rückmeldungen von Betroffenen, die noch gar nicht so viel Austausch mit anderen Betroffenen haben, weil das möchte man wahrscheinlich auch gar nicht so am Anfang haben. Das entwickelt sich ja vielleicht auch. Und ich meine, es sind ja immerhin auch noch immer also neue Kontakte. Nicht immer funktioniert es auch gut, ne, oder springt der Funken so über. Und viele haben berichtet, dass so der Podcast auch die erste Stufe sein kann. Ne? Ich höre erstmal rein, was berichten eigentlich andere, um zu hören, das sind die ähnlichen Fragen, ne, die ich mir auch stelle, oder das sind die ähnlichen Themen, die mich auch im Alltag beschäftigen. Von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen. Und du bist Journalistin und Autorin und Aktivistin, hast du mir auch ganz stolz gesagt, als wir nochmal im Vorgespräch waren. Wann hast du eigentlich gemerkt, innerhalb der letzten 3 Jahre, dass du eigentlich nicht nur über deine Erkrankung sprechen möchtest, sondern eigentlich aktiv Aufklärungsarbeit leisten willst?
Tatsächlich ist das so ein bisschen andersrum gelaufen. Also ich habe tatsächlich erst aufklären wollen und dann auch zwischendurch gemerkt, ey, über Lohn möchte ich auch sprechen. Und das ist, also das mache ich tatsächlich schon länger als die 3 Jahre. Mhm. Das ist immer so nebenbei gelaufen, weil das einfach so ein Thema war. Ich habe immer in meinem Alltag gemerkt, es war so, als ich gemodelt habe, dass ich da zwischendurch in die Postings einfach so 1, 2 Sätze oder eine Situation, die mir im Alltag passiert ist, habe einfließen lassen und irgendwann gemerkt habe, boah, ich würde noch ein bisschen was gerne über Hilfsmittel zeigen. Und dann habe ich da so eine Story gemacht und dann war so, Moment, eine Story ist ja nach 24 Stunden weg. Ich will aber, dass das, was ich sage, länger Bestand hat. Mhm. Aber es war einfach auf dem Model-Account, fand ich, war einfach nicht der Platz, den ich gerne haben wollte. Und dann habe ich mir einen eigenen Account gemacht. Und dann fing das so an, man fing an, anderen Menschen zu folgen, sich auszutauschen. Man hat Dinge auch selber gelernt. Also das ist natürlich auch total wichtig. Man weiß ja nicht plötzlich alles, sogar man lernt auch super viel über Sprache und überlegt so, boah, wie ist denn eigentlich mein Alltag? Was sind so Dinge, die mich wirklich beschäftigen, die mich vielleicht auch einfach mal ärgern? Und wo ich einfach jetzt hier auf diesem Account einfach mal schonungslos ehrlich sagen kann, wie ich mich fühle, wie ich bestimmte Dinge finde. Und wo es vielleicht Menschen gibt, die vielleicht derselben Meinung sind. Das ist ja auch nochmal auch so ein Punkt, wo man dann sagt, hey, es ist schön, dass ich damit nicht so ganz alleine bin, dass ich es mal wieder nervig finde, wenn mir applaudiert wird, dass ich studiere, dass ich Treppen runtergehe oder dass ich, keine Ahnung, einfach existiere. Und das war dann immer schön, dass man erstens gelernt hat, dass es, ja, es sind immer so ganz wilde Situationen und man sitzt dann da mit den Emotionen. Es ist natürlich schön, irgendwo so erstmal die Emotionen so einen freien Lauf zu lassen, also so ein Ventil, dass man das durch Worte dann irgendwie auch so ein bisschen rauslassen kann und dass man natürlich auch gelernt hat, ey, das, was ich da die ganze Zeit erlebe, das hat einen Begriff. Also es ist jetzt gar nicht so, dass das so selten ist, dass jetzt das nur mir passiert. Sogar das ist ein ganz typisches Phänomen, das unter einem Begriff läuft, so ein ganz strukturelles Ding. Und das hat gar nicht mit mir persönlich in dem Sinne zu tun.
Ja, das ist halt wichtig, das muss man aber erstmal verstehen. Du meinst wahrscheinlich Ableismus, oder?
Genau.
Ich bin mir gar nicht so sicher. Lass uns das vielleicht nochmal einordnen. Also für viele Menschen ist vielleicht dieser Begriff noch relativ neu oder gar nicht so geläufig. Erzähl doch mal aus deiner Perspektive, was Ableismus eigentlich bedeutet und auch wo er ja, Menschen mit Sehbehinderungen im Alltag eigentlich begegnet. Du hast gerade schon ein paar Beispiele genannt. Du darfst gerne konkreter werden.
Also Ableismus ist halt die strukturelle Diskriminierung von Menschen mit Behinderung. Das kommt halt von dem Wort to be able aus dem Englischen, also fähig sein. Mhm. Wir gehen in unserer Gesellschaft davon aus, dass bestimmte Fähigkeiten der Norm entsprechen, also dass bestimmte Fähigkeiten vorhanden sein müssen, wie jetzt zum Beispiel in dem Fall, wenn es um Sehbehinderung geht, sehen. Und je nach den Fähigkeiten werden die Menschen dann halt auch bewertet. Das ist halt so auf Grundlage von Stereotypen und Vorurteilen. Aber das ist nicht, was jetzt eine einzelne Person betrifft, sondern wie gesagt ein strukturelles System, das dahinter steckt. Wie das ja bei vielen Ismen eben auch der Fall ist. Wir kennen das ja zum Beispiel auch von Rassismus. Und Menschen mit Sehbehinderung, uns trifft das ja nicht nur durch so Worte im Alltag wie jetzt, ach toll, dass du trotz deiner Behinderung hier bist oder toll, wie du das machst, trotz dass du blind bist, sondern auch durch fehlende Barrierefreiheit. Also wir kennen das ja in den verschiedenen Systemen, ob das jetzt die Arbeitswelt ist, das Gesundheitssystem, also soziale Teilhabe, ob das jetzt irgendwas in der Freizeit ist, Mobilität. Also da begegnet uns das ja immer wieder, wie wir vergessen werden, strukturell benachteiligt werden, weil an uns entweder nicht gedacht wird. Jetzt gerade auch wieder mit der neuen Reform, dem Behindertengleichstellungsgesetz, wo wir ja alle so drauf gehofft haben und im Endeffekt ja Menschen eingeräumt wird, unsere Barrierefreiheit doch nicht so ernst zu nehmen und eher dann Unternehmen in Schutz genommen werden statt Menschen mit Behinderungen. Und ja, wir werden halt überall nicht so richtig mitgedacht und dadurch ausgeschlossen. Das kann jetzt bei Sehbehinderung zum Beispiel fehlende Audiodeskription sein, als Beispiel jetzt für fehlende Barrierefreiheit oder fehlende Leitsysteme. Sowas zum Beispiel, fehlende digitale Barrierefreiheit dadurch, dass man vielleicht mit dem Screenreader sich nicht orientieren kann, dass es keine Alternativtexte gibt, sowas zum Beispiel.
Ja, genau, da wollte ich gerade reingehen. Ich denke wirklich, dass es viele gar nicht so wissen. Und ich glaube, du hattest mir das auch mal geschrieben, das fand ich sehr, sehr interessant, dass gerade bei Instagram gibt es, man muss leider zweimal klicken, das ist ein bisschen versteckt, aber man kann halt Alternativtexte hinterlegen, gerade für Menschen mit Seheinschränkungen. Gibt es da noch mehr vielleicht, ja, dass wir das mal für diejenigen zusammenfassen, die das vielleicht gar nicht kennen? Wie kann man eigentlich Social Media barrierefreier gestalten? Also die Alternativtexte sind für dich natürlich super wichtig, oder?
Total. Also vielleicht für die nicht wissen, was ein Alternativtext ist, das ist halt eine Bildbeschreibung. Und viele suchen die auch immer, wie du jetzt gerade schon gesagt hast. Ich finde es auch sehr, sehr unfair, dass die immer so versteckt sind.
Die ist sehr versteckt. Ja, ist eigentlich fast makaber, ne? Dass man die versteckt. Ja.
Also Personen kann man mal eben auf der Startseite markieren, Orte kannst du markieren, aber den Alternativtext, den musst du irgendwo hinten in den Einstellungen suchen.
Korrekt, ja.
Am PC ist er zum Glück auf der Startseite unter Barrierefreiheit kann man direkt die Alternativtexte eingeben. Also wie gesagt, das sind Bildbeschreibungen, die werden vorgelesen, wenn man zum Beispiel den Screenreader nutzt. Dann hört man was eben auf diese Bildbeschreibung. Und wenn man das Bild nicht sieht, ist das super, super wichtig, weil einem da natürlich Informationen fehlen. Gerade Instagram läuft eben nur über visuelle Inhalte. Ist ja nicht wie zum Beispiel damals, oder gibt es ja immer noch, Facebook, aber wo man halt einfach sowas posten kann ohne Bild. Instagram läuft ja wirklich nur darüber, dass man Bild- oder Videoformate postet.
Das stimmt, ja.
Und viele suchen den auch immer, diesen Alternativtext, im Sinne von, dass sie den Text suchen, den sie geschrieben haben. Den sieht man aber gar nicht, weil der sozusagen hinter dem Bild liegt. Und das heißt, der ist für niemanden eigentlich sichtbar. Den hört man später nur mit dem Screen wieder. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil ich das schon so oft miterlebt habe, dass Leute wirklich ganz verzweifelt diesen Alternativtext gesucht haben und nicht gefunden haben.
Ja.
Also der ist nicht da.
Der ist nicht da, der ist hinter dem Bild. Kannst du vielleicht beschreiben, wie detailliert so ein Alternativtext aussehen kann? Also was ist eigentlich für euch am besten? Wie detailliert sollte man rangehen, wenn man etwas beschreibt? Weil eine Bildbeschreibung versteht vielleicht auch jeder anders, oder?
Ja, und genau das ist ja auch die Schwierigkeit. Ich persönlich, und vielleicht liegt es auch daran, dass ich mal sehend war, aber ich stehe auf sehr detailreiche Videobeschreibungen.
Mhm.
Und ich erlebe immer sehr, sehr unterschiedliche Aussagen dazu. Der DBSV hat mal eine Umfrage dazu gemacht, die fand ich auch sehr, sehr spannend, weil die genau das wiedergespiegelt hat, wie unterschiedlich die Anforderungen sind oder die Wünsche an diese Alternativtexte. Und grundsätzlich sagt man aber, man geht erst in das Detailreiche und dann eben erst das Grobe und dann das Detailreichere, also von vorne nach hinten. Und man würde das beschreiben, was eben wichtig ist, kurz und knapp. Ich mache es so, dass ich tatsächlich auf Apps und Hilfe angewiesen bin. Ich habe selbst bei mir halt eben die Schwierigkeit, dadurch, dass ich halt selber blind bin, Bildbeschreibungen oder Videobeschreibungen selber zu erstellen. Deswegen muss ich da auf Tools zurückgreifen, die eben diese Arbeit für mich übernehmen können. Und versuche da auch immer darauf zu achten, dass halt die wichtigsten Sachen immer mit beschrieben sind. Also bei Videos zum Beispiel, dass wenigstens grob einmal ich beschrieben bin, wie ich aussehe. Was zum Beispiel wichtig ist, um das Video zu verstehen, wenn ich irgendwas Bestimmtes tue, irgendwas Bestimmtes eingeblendet wird. Was ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt nochmal auf die Buchszene zurückgehe, weil ich da auch sehr aktiv bin, wenn Leute zum Beispiel sagen, hey, das Buch sieht so, so toll aus, dann fände ich es zum Beispiel auch wichtig, dass man sagt, ja, wie sieht denn das Buch aus? Also, dass man irgendwo eine Beschreibung hat, wie das Buch aussieht, weil das ja scheinbar ein sehr wichtiger Punkt in diesem Video ist. Also, dass es davon auch manchmal ein bisschen abhängig ist, was gerade dieser Content erzählt.
Also, na klar, ja,
wenn
stimmt.
Wenn ich zum Beispiel ein Modegeschäft bin, dann sollte natürlich der Fokus auf der Kleidung liegen. Also, dass man natürlich beschreibt, hey, was ist das für eine Kleidung? Statt jetzt vielleicht sehr ausschweifend zu erzählen, wie der Hintergrund aussieht.
Mhm.
Also, das finde ich auch davon nochmal abhängig, weil es natürlich dann nochmal einen Unterschied macht, um das Bild, um den Content zu verstehen und um das, worum es eigentlich geht.
Aber ich höre raus, liebe Nadine, lieber zu viel als zu wenig, ja? So nach deinem Geschmack.
Nach meinem Geschmack. Aber grundsätzlich sagt man natürlich kurz und knapp, aber ich bin einfach der Fan davon, mir ein umfassendes Bild einfach davon selbst in meinem Kopf zu machen. Mhm. Kenne ich viele, die das genauso sehen, aber ich kenne eben auch genauso viele, die sagen, nee, so ist es nicht. Und deswegen gibt es halt eben diese Leitlinie, dass man gesagt hat, gut, wir vermischen das jetzt beides. Wir sagen, hey, wir machen das kurz und knapp. Wir gehen einmal das Grobe durch und gehen dann ein bisschen ins Detailreichere.
Ja, ja. Aber das ist natürlich sehr wertvoll zu wissen und gut zu wissen, ne? Und gerade auch aus eurer Perspektive ist das super hilfreich. Und ich glaube, da können wir uns alle nochmal an die eigene Nase fassen, weil, wie du sagst, also ich weiß nicht, oder ob wir gesagt haben, dass viele den Alternativtext kennen bei Instagram. Aber Instagram oder gerade so die Social-Media-Plattform ist, glaube ich, auch deine Plattform, die du, glaube ich, magst, oder? Was meinst du, welche Rolle spielen denn so diese Plattformen für dich? Gerade wenn du auch aus der Perspektive kommst, so auf der einen Seite sehr kreativ, auf der anderen Seite aber auch Aufklärungsarbeit, ne? Und auch für seltene Erkrankungen. Welche Chancen siehst du denn in solchen Plattformen wie Instagram, TikTok, Facebook und so weiter und so fort?
Auf einer Seite sehe ich da natürlich ganz groß den Austausch als Möglichkeit, gerade mit seltenen Erkrankungen. Ich weiß noch, wie mich in der Anfangszeit oft Leute angeschrieben haben, weil bei mir im Benutzernamen steht tatsächlich Lohn. Auch wenn viele das oftmals doch aufgrund des Aussehens, des Buchstaben L, des kleinen L für ein I halten. Aber viele Betroffene von Lohn merken dann schon, wo sie gelandet sind und haben mich dann schon angeschrieben, weil sie Lohnbetroffene gesucht haben, weil sie Informationen gesucht haben. Und da sehe ich natürlich ganz, ganz großen Wert drin, dass man die Möglichkeit hat, hey, ich komme an Infos, weil was machen denn die Leute, wenn sie gerade eine Diagnose bekommen haben? Viele oder auch Angehörige sitzen ja dann ganz häufig, also so kenne ich es aus meiner Perspektive, meine Eltern haben es getan, und googeln. Die setzen sich an eine Suchmaschine und versuchen händeringend an Informationen zu kommen, weil das ja bei seltenen Erkrankungen nicht gerade wie Sand am Meer sein wird.
Mhm.
Und da ist es natürlich, gerade wenn man Betroffene findet, ein ganz, ganz großer Wert. Erstens, um sich auszutauschen und dann um natürlich, die Leute haben einen unfassbaren Wissensschatz an Informationen zu Dingen, die sie einfach schon erlebt haben, die sie schon durchhaben. Die waren ja an diesem Punkt schon. Die wissen, wie es geht, wie geht's jetzt, welche Möglichkeiten bestehen, wie kann es weitergehen, was für Anlaufstellen können wichtig sein. Und diese Expertinnen in eigener Situation, das ist so, so wichtig, und das sehe ich halt als einen ganz, ganz großen Nutzen. Für mich natürlich auch einfach, um ne, meine Aufklärungsarbeit irgendwo einen Ort und einen Platz zu geben, die dann natürlich auch irgendwie gesehen wird. Für mich natürlich auch gleichzeitig dann so eine kleine Marketing-Sache auch, weil ich natürlich darüber dann auch Anfragen zu gewissen Sachen bekomme. Also ob es jetzt Journalismus ist, ob es jetzt irgendwelche Workshops sind, die Leute sehen, was ich mache. Und je nachdem, wie sie das einordnen, ob die jetzt sagen, ja, das finden wir gut, genau dieses Thema wollen wir auch mal besprechen, holen wir uns die doch mal für einen Workshop oder für eine journalistische Arbeit. Das ist natürlich auch nochmal dieser zweite Aspekt, das natürlich auch für mich beruflich eine große Bedeutung hat. Und aber auch hobbymäßig, einfach Menschen zu finden. Also man wird ja dann immer in so eine, ja, Social Media mäßig ist man plötzlich in so einer Bubble. Der Algorithmus spuckt.
Der Algorithmus, genau, ich wollte es gerade sagen, der tut seine Arbeit, ne?
Genau. Und dann landet man irgendwo und man findet Menschen mit denselben Interessen. Das ist halt einfach, es ist einfach schön.
Ja, und jetzt
gerade auch habe ich die Möglichkeit, dadurch, dass ich in dieser Buchszene bin, dass meine Aufklärungsarbeit plötzlich auch die eigentliche Bubble verlässt, weil oft erreicht es ja die Menschen, die sich sowieso schon mit dem Thema beschäftigen, die sich dafür interessieren. Und man kommt selten aus dieser Bubble raus. Und das ist dann, ich finde das jetzt gerade einfach so, so spannend zu sehen, wie viele Menschen ich aus anderen Bubbles gerade erreiche durch diese Buchszene. Und wie das jetzt wirklich mal Leute erreicht, die sich mit dem Thema noch gar nicht beschäftigt haben. Und das ist halt wirklich mal auch das Spannende. Ich meine, der Algorithmus hat seine Vor-, aber auch seine Nachteile in solchen Fällen. Und das finde ich halt gerade super spannend.
Mhm. Ja, manchmal, wenn man sich die Vorschläge anschaut, ne, überlegt man kurz, was denkt der Algorithmus eigentlich, wer ich bin? Aber es stimmt vielleicht doch manchmal. Er kann ja nur damit arbeiten, ne, was wir eben natürlich auch ein bisschen geben und zeigen. Und da gebe ich dir recht. Und was immer wieder fällt, ne, bei dir ist das Wort so Sprache. Sprache ist wichtig und auch gerade, also nicht nur im Sinne von, was haue ich in den Alternativtext, sondern auch, ne, wie geht man miteinander um? So aus deiner Erfahrung heraus, nicht nur bezogen auf Social Media, sondern auch tatsächlich im Alltag, welche Formulierungen oder Verhaltensweisen sind dir immer wieder begegnet, wo du meinst, ja, eigentlich sind sie gut gemeint, aber dennoch irgendwie falsch und verletzend, weil auch da denke ich, dass es vielen, Klammer auf, Sehenden, Klammer zu, gar nicht bewusst ist.
Ja, also wenn ich jetzt gerade so darüber nachdenke, was mir so die letzten Tage passiert ist, wenn ich dafür gelobt werde, dass ich eine Treppe runtergehe. Ich weiß, irgendwo innerlich wird die Person das für sich total gut gemeint haben und überhaupt nicht böse. Aber es ist super, ich finde das einfach super verletzend, weil der einzige Grund, warum die Person mich gerade lobt, ist, weil ich blind bin und eine Treppe runtergehe. So, das ist... Also erstmal hat die natürlich ihre eigenen Vorstellungen darüber, was ich kann und was ich nicht kann.
Ja.
Und ordnet mich irgendwie dazu ein, kann keine Treppe runtergehen, was natürlich schon mal ein Vorteil ist. Andererseits finde ich es halt immer so, ja, lob mich doch bitte für etwas, für etwas, was ich wirklich getan habe. Also für Dinge, die es lobenswert sind, nicht weil ich behindert bin, sondern weil ich etwas getan habe, sei es jetzt irgendwie was Cooles gesagt habe oder was Cooles geschrieben habe oder so, aber doch nicht, weil ich gerade hier, ich habe früher im vierten Stock gewohnt.
Mhm,
also
okay.
Ich frage, Also, ich meine, da hat jetzt keiner Standing Ovation gemacht, weil ich eine Treppe runtergegangen bin oder wieder hochgegangen. Das war mein Alltag. Und das ist, glaube ich, auch mal so ein, das finde ich einerseits sehr wichtig, aber auch dieses, ja, das ist toll, das ist, wenn ich fotografiere oder irgendwas Kreatives mache, ah, dafür, dass du blind bist, ist das richtig toll. Ist auch gut, ich weiß, dass irgendwo innerlich werden die Menschen das gut gemeint haben. Es sollte ein Lob sein, aber es fühlt sich einfach so an nach, naja, eigentlich ist das totaler Mist, aber dafür, dass du blind bist, ist es halt wieder gut. Also ja, es ist halt...
Okay. Also du fühlst dich als Mensch nicht abgeholt, oder? Das höre ich gerade so raus. Also das ist, du wirst ja so gelabelt, wahrscheinlich in eine Schublade gepackt.
Genau, es ist halt einfach so, es passiert alles so auf Grundlage der Behinderung. Und das ist ja bei, ich weiß, oft ist es vielleicht auch diese Angst, ach, man darf behinderte Menschen nicht kritisieren. So, die haben es ja schon in Anführungszeichen schwer genug, so wie das vielleicht viele denken. Und dann möchte man irgendwie nicht noch mehr drauf, aber ich möchte lieber die Wahrheit, weil ich möchte, also bestimmte Dinge mache ich ja vielleicht auch einfach nicht gut oder ich möchte halt einfach auch an Feedback wachsen. Das finde ich halt so wichtig und ich möchte halt aufgrund meiner Leistung bewertet werden und nicht aufgrund meiner Behinderung.
Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Satz. Ich glaube, das ist so wichtig, dass du es gerade gesagt hast, Nadine. Das ist vielen, glaube ich, wirklich, wirklich nicht bewusst. Und ich vermute, dass es vielen ähnlich geht. Ja. Ist das damit gemeint, weil du meintest mal im Vorgespräch, als Menschen begegnet man sich im Alltag nicht wirklich, also wahrhaftig ist wahrscheinlich damit gemeint. Ist das genau das, was du gerade skizziert hast?
Nee, tatsächlich meine ich das wortwörtlich, gar nicht so metaphorisch, sogar wörtlich, weil durch die fehlende Barrierefreiheit, die fehlende Teilhabe ist es einfach so, dass wir Menschen mit Behinderung halt einfach wörtlich wenig begegnen. Also ich habe das einfach so oft in meinem Alltag, dass Menschen mir sagen, oh, du bist die erste blinde Person, die ich je begegnet bin. Und das finde ich tatsächlich manchmal super traurig, weil es gibt so viele blinde, sehbehinderte Menschen in Deutschland. Klar, wir haben jetzt keine ganz genauen Zahlen. Der DBSV pocht da immer wieder drauf, dass es da doch bitte genauere Zahlen gibt, was ich auch sehr, sehr wichtig finde. Aber dass man so oft die erste Person ist mit einer Behinderung, die Menschen vielleicht treffen, das finde ich halt so schade, weil es zeigt ja einfach, also da ist ja auch dann dieser Rückschluss so, warum ist das denn so? Vielleicht weil eben Barrierefreiheit fehlt, weil eben die bestimmten Bereiche, also weil es auf dem Arbeitsmarkt an Teilhabe fehlt, weil es vielleicht Kitas gibt oder Kindergärten, wo es eben nicht mit Inklusion, wo es eben nicht möglich ist, wo dann irgendwie Kinder nicht mit anderen Kindern ganz selbstverständlich in die Kita gehen können, Kinder nicht ganz selbstverständlich mit anderen behinderten Kindern in die Schule gehen können. Also dass es ja sehr häufig auch Sonderräume einfach gibt, wo Menschen dann eingeordnet werden, ob es jetzt Förderschulen sind, Werkstätten für Menschen mit Behinderungen. Und also es ging mir bei diesem Punkt tatsächlich um die wortwörtlichen Begegnungen.
Also tatsächlich wortwörtlich. Ja, aber super, dass du das einordnest für uns. Du hast auch offen darüber gesprochen, dass du auch mit ADHS und Autismus lebst. Das, glaube ich, kann auch absolut eine Stärke sein, vielleicht aber auch noch einige Herausforderungen mit sich bringen. Diese Kombination, wie beeinflusst das eigentlich deine Perspektive auf Inklusion und gesellschaftliche Teilhabe?
Einerseits ist es natürlich, dass man auch in dem Bereich aufklären möchte, weil die Diagnose habe ich nach unserer Podcast-Aufnahme auch erst bekommen. Ich glaube, das ist jetzt 2 Jahre her, dass ich die erst bekommen habe.
Okay.
Also es ist natürlich erstmal das habe ich von Anfang an gehabt, das ist nicht erst vor kurzem gekommen, das ist ja etwas, damit lebt man ja schon die ganze Zeit und mit den Herausforderungen lebt man schon die ganze Zeit, ohne wirklich zu wissen, was ist es? Also es ist, wie man immer so metaphorisch sagt, das Kind hatte keinen Namen. Und das ist ja gerade bei weiblich gelesenen Personen oder Frauen einfach sehr häufig so, dass das nicht erkannt wird, weil so ein stilles Mädchen im Klassenzimmer, das vielleicht mal ein bisschen verträumt ist, ne, das sind halt so also es sind halt so Eigenschaften, die würde man jetzt erstmal so ein Mädchen zuschreiben. Dass da aber was anderes hinterstecken kann an bestimmten Punkten, das wird dann sehr häufig übersehen. Und das ist ja auch zum Beispiel bei Autismus, was man auch ganz lange gedacht hat, ja, das ist halt eine Jungerkrankung und man Frauen da einfach so gar nicht mit reingenommen hat. Und deswegen, dass ja auch sehr häufig so ist, dass die eben übersehen werden und erst sehr spät, wie in diesem Fall, eine Diagnose erhalten. Und gerade so in Bezug Blindheit, also ich kombiniere das auch immer ganz gerne, ist das für mich nochmal ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil wir haben super, super wenig Infos zu dem Thema von blinden Menschen, dass wir da vielleicht auch nochmal ganz anders reagieren, weil wenn ich an ADHS denke und an Tipps, die ich zum Thema der ADHS finde, die man im Alltag nutzen soll, sind das sehr häufig visuelle Tipps. Hey, kleb dir Post-its hin oder mach irgendwas mit Farben oder damit du an Wasser trinken erinnert bist, stell dir die Wasserflasche da in dein visuelles Sichtfeld. Das ist aber nochmal ein ganz anderes Thema, wenn du es eben nicht siehst. Also die ganzen Tipps, die ich immer so finde, die sind für mich halt überhaupt nicht umsetzbar. Oder bei Autismus ist ja auch so eine ganz gängige Sache, dass man ja sagt, können keinen Augenkontakt halten. Ja gut, wenn du die Person nicht siehst, dann kann das Ganze halt auch nochmal ganz andere Gründe haben. Und man kann jetzt nicht sagen, ja gut, kann nicht Autistin sein, weil guckt er in meine Richtung. Ja, also das sind natürlich auch nochmal, oder wie die Barrierefreiheit im medizinischen Kontext aussieht. Das finde ich auch nochmal so im Bereich Inklusion super wichtig, weil man wird da konfrontiert mit super vielen Fragebögen, die sind aber alle nicht barrierefrei. Also das finde ich einen super, super wichtigen Punkt, weil einfach du dann in Anführungszeichen gezwungen bist, diese ganzen Fragebögen, diese super intim Informationen, die es ja einfach im Gesundheitsbereich sind. Also man möchte ja auch gerade so, wenn ich jetzt auch im psychischen Kontext die ganzen Fragebögen zum Thema Depression, da wird ja auch wirklich alles abgefragt. Das möchte man nicht unbedingt mit einer Person teilen. Auch wenn man die Person vielleicht gut kennt, aber vielleicht verfälschen ja solche Momente dann auch das Ergebnis am Ende. Weil man sich vielleicht doch nicht getraut hat, diese eine Info zu geben oder zu sagen, hey, setz das Kreuz mal hier. Und ich finde es halt super, super wichtig, dass solche Informationen barrierefrei zugänglich sind, damit eben solche Informationen selber gegeben werden können. Und das waren ja jetzt nicht ein Fragebogen, den ich da bekommen habe. Also bei ADHS Autismus, das waren ja unfassbar viele Zettel. Ich saß da mit so einem Packen an Fragebögen, die ich dann bis zum nächsten Termin ausfüllen sollte. Und dann sitzt man zu Hause mit diesen Papieren. Ja. Und das geht dann halt. Also finde ich halt super, super schade. Und da wird in dem Kontext auch sehr, sehr wenig drüber nachgedacht.
Ja, also wie du sagst, die Barrierefreiheit ist nicht nur wichtig, sondern eigentlich notwendig, ne? Also absolut, ja. Weil man muss ja in der Lage sein, das auch im geschützten Rahmen oder für sich zu beantworten, stimme ich dir zu. Kannst du mal zusammenfassen, welche Hilfsmittel für dich eigentlich so den größten Unterschied gemacht haben, auch gerade in dieser Zeit, als es um die anderen Diagnosen ging, aber auch so generell, was sind so deine Must-Haves, würde ich fast sagen?
Ja, ich glaube so mein Must-Have ist, glaube ich, mein Langstock. Ohne den komme ich mobilitätsmäßig natürlich nicht sehr weit. Jedenfalls nicht sehr weit ohne Verletzungen. Ich glaube, und es ist ja offiziell eigentlich kein Hilfsmittel, aber ohne mein Smartphone wäre ich auch unfassbar aufgeschmissen. Ohne Smartphone läuft einfach bei mir gar nichts. Also es hat jetzt nichts mehr damit zu tun, dass ich vom Handy nicht wegkomme. Sogar da sind so viele Apps drauf, die einfach, mit denen ich Bücher einscanne, mit der Screenreader, wo man mal eben sich durch die Internetseiten gut navigieren kann. Und wie gesagt, also wirklich so ein, zwei Apps, wo ich sage, da verbringe ich so viel Zeit mit einfach Bücher einscannen, Post einscannen, kurz mal eben irgendwas auf irgendwelchen Verpackungen lesen. Also es sind so ganz viele Kleinigkeiten, die aber super wichtig sind. Bilder beschreiben lassen, Videos beschreiben lassen. Also das solche Kleinigkeiten, die aber wie gesagt im Alltag super wichtig sind. DB-Navigator, ohne den man ja sonst von A nach B kommt.
Mhm. Also, ja,
ja, das zum Beispiel alles, ich glaube, das waren so, ich glaube, die beiden sind so die Must-Haves für mich. Dann vielleicht irgendwann der Blindenführhund. Vielleicht nenne ich den dann auch Must, also den werde ich definitiv Must-Have nennen, aber wir wissen ja noch nicht, wann das endlich passiert.
Das wäre sehr lustig, ja. Must-Have.
Ja, ansonsten, also ich glaube, das sind so die Dinge, die ich im Alltag am meisten benutze tatsächlich.
Ja,
also
ja.
Natürlich hat man so ganz viele kleine. Ja, ich habe nur eine sprechende Waage. Die ist zum Beispiel ganz wichtig, wenn ich meinen Hund fütter. Also ich habe einen Hund an dieser Stelle, aber das ist kein Blindenführhund. Auch wenn jeder, der mich sieht, den Hund zu einem Blindenführhund erkennt. Einfach um da das Futter vernünftig abzuwiegen. Ich meine, sie würde sich natürlich freuen, wenn ich ihr zu viel gebe. Aber
das wollte ich gerade sagen.
Aber ich möchte auch keine laufende Kugel hinter mir. Also muss man ja schon aufpassen. Das ist ja bei Hunden sehr, sehr wichtig, dass die da... Übergewicht ist ja bei Hunden wirklich ein Thema und deswegen ist mir das auch sehr, sehr wichtig, dass wir da gut drauf achten. Also das sind tatsächlich, ich glaube, die Dinge, die hier täglich in Benutzung sind. Wahrscheinlich auch noch viel, viel mehr, aber das ist für mich alles so selbstverständlicher Alltag, dass ich das auch manchmal gar nicht so realisiere. Also zum Beispiel, was mir jetzt noch einfällt, wir haben Audiodeskription an bei Streamingdiensten, wenn wir jetzt irgendwo Film oder Serien schauen. Dann guckt mein Mann schon ganz selbstverständlich nach Audiodeskription. Und das ist auch so ein Ding, das dann bei uns einfach auch selbstverständlich etabliert ist in unserer Fernsehroutine, sage ich mal.
Ja, genau. Ich habe das als sehende Person auch mal eingeschaltet und das ist eigentlich ganz spannend. Also das ist auch für sehende Personen eigentlich auch eine gute Alternative, würde ich sagen. Also einfach mal ausprobieren, das finde ich ganz, ganz gut. Zum Beispiel bei den großen Streamingdiensten, die haben das ja alle.
Ja, aber tatsächlich nicht bei jeder Film oder jeder Serie. Also ist manchmal sehr, sehr schade. Dann ärgern wir uns so. Wir hatten letztens eine Serie geguckt, die hatte bis zur vierten Staffel Audiodeskription und die fünfte dann nicht.
Ach nein, ist nicht dein Ernst.
Doch.
Okay.
Wir haben uns sehr geärgert darüber.
Oh, okay. Vielleicht, weil es noch nicht fertig produziert war? Also ist das wahrscheinlich ja so zeitaufwendig, dass es zeitversetzt ausgestrahlt wird? Keine Ahnung.
Eigentlich nicht. Also wir haben nachträglich nochmal geguckt, es war bis zu dem Zeitpunkt dann noch nicht. Manche fangen auch erst später an, dass es dann erst ab einer Staffel eingeführt wird. Und bei anderen ist es halt einfach gar nicht der Fall. Manchmal auch nur auf Englisch. Also ist halt auch nochmal das Ding... Das ist natürlich auch nochmal sprachenbasiert, dass wenn man jetzt zum Beispiel gar nicht so gut Englisch kann, dann hilft einem das natürlich nicht, einen ganzen Film auf Englisch zu gucken, plus noch die englische Audiodeskription.
Mhm. Ja, also auch da gibt es noch eine Menge Nachholbedarf. Ich merke das schon, aber ja, wunderbar, dass du uns da aufklärst. Ich finde das richtig, richtig erfrischend und würde gerne als letzte Frage von dir wissen wollen, weil das immer so mitschwingt heute. Wenn jetzt Menschen zuhören ohne Sehbehinderung und diese Folge sehr aufmerksam zuhören und angehört haben, aber jetzt auch dadurch vielleicht auch unsicher sind, wie sie sich im Alltag gegenüber blinden oder sehbehinderten Menschen verhalten sollen, was würdest du ihnen gerne konkret mitgeben?
Ja, es ist so eine Frage, kriegt man ja so oft gestellt. Vielleicht erstmal, es tut mir leid, dass ich da keinen roten Faden, so einen ABC-Plan geben kann, aber wir sind tatsächlich alle sehr, sehr unterschiedlich und sehr, sehr individuell, das heißt, genauso wie nicht behinderte Menschen und das ist dann ja immer so ein bisschen so, es tut mir leid, es gibt hier keinen Instruktionsplan, der jetzt auf alles jeden zutrifft, aber vielleicht so ein paar grundlegende Sachen, also... Mhm. Vielleicht nicht unbedingt einfach anfassen, eine Treppe runterziehen, in einen Zug stecken oder sonstiges. Am besten erstmal fragen, ob die Person Hilfe braucht. Und vielleicht dann warten, ob sie Hilfe braucht und vielleicht fragen, wie die Art von Hilfe aussehen kann. Weil es bringt mir mal sehr herzlich wenig, wenn mich jemand einfach direkt in den Zug steckt und ich gar nicht in die Richtung möchte. Ich weiß, die Intention ist gut gemeint. Aber es kann auch uns wirklich im Alltag eher mit mehr Barrieren konfrontieren, als wir eigentlich brauchen. Deswegen, also es ist sowieso immer so eine schwierige Situation. Ich erschrecke mich auch immer super, wenn ich einfach ungefragt angefasst werde, weil man sieht ja auch nicht, also man sieht die Person
ja
nicht
kommen. Ja, na klar.
Das ist ja auch immer so was. Deswegen einfach ansprechen, freundlich fragen, ob Hilfe gewünscht ist. Das finde ich vollkommen okay. Aber vielleicht nicht 10 Minuten uns anstarren. Das ist auch immer, man kriegt das so manchmal auch ein bisschen mit. Das ist dann auch ein bisschen ungewohnt. Und ein bisschen, ja, ich finde es immer sehr, sehr unschön, weil man fühlt sich wie so ein Tier im Zoo, so, oh mein Gott, da diese sogenannten behinderten Menschen, von denen man immer spricht, hier ist ein Exemplar, finde ich doch manchmal ein bisschen, vor allem wenn sie dann mit den Kindern vor mir stehen bleiben und erstmal erklären, ja, so wird das jetzt gemacht, so wird das jetzt gemacht, dann wird es nochmal ein bisschen sehr verdeutlicht. Aber ich habe mir in dem Zug, du hast mir die Frage vorgeschickt, ich hoffe, das ist okay, dass ich das hier so einfach sage. Ich finde das auch wichtig übrigens, also wenn ihr Journalistinnen seid, das ist für neurodivergente Menschen oder allgemein ist sowieso cool, aber für neurodivergente Menschen ziemlich nice, wenn man weiß, was auf einen zukommt.
Na klar, selbstverständlich.
Mhm. Aber ich habe mich gefragt, wie würdest du reagieren, wenn du eine nicht behinderte Person triffst? Und vielleicht ist das auch mal das, dieses nicht immer direkt auf einen zurennen und ach, welche Diagnose hast du, wie viel siehst du noch, ach, ich wollte nur mal testen, ob du wirklich blind bist, sondern einfach mal dieses, würdest du genauso reagieren, wenn du jetzt eine nicht behinderte Person triffst? Weil viele reden in Foren ganz oft davon, also wenn ich jetzt von Menschen mit Behinderung, was sind Foren oder sonstiges lese, dann ich sage es jetzt einfach so, wie es geschrieben steht, sie wollen normal behandelt werden. Und natürlich kann man sich jetzt über das Wort normal streiten, aber sie meinen ja damit, dass sie genauso behandelt werden wollen. Also klar, es soll erkannt werden, dass sie eine Behinderung haben, es soll auf Barrierefreiheit geachtet werden. Und der Unterschied, der ist natürlich, also zwischen der strukturellen Benachteiligung, der ist natürlich da. Aber wir wissen, wie das in diesem Fall gemeint ist.
Ja.
Und ich glaube, dass, ja, dass das vielleicht auch nochmal so ein Punkt ist. Würden wir jetzt einfach so reagieren, wenn wir auch eine nicht behinderte Person vor uns hätten? Also vielleicht ist das, machen wir uns auch zu oft einfach Gedanken, vielleicht auch einfach mal machen. Einfach mal Begegnungen forcieren und einfach mal merken, hey, das sind Menschen. Also klar, wir sind behindert und das hat natürlich einen Grund, dass es diese Definition gibt von Menschen mit Behinderung, dass wir irgendwie damit sichtbar machen können, hey, hier gibt es Benachteiligung. Aber wir sind auch Menschen und wir sind Menschen mit Hobbys, mit Interessen, mit Fähigkeiten und man kann sich mit uns halt ganz normal im Alltag, also man kann bei uns mit uns den Alltag teilen. Das ist vielleicht auch so ein Punkt.
Also wenn das mal keine perfekten Schlussworte waren, deswegen habe ich die Frage zum Schluss auch gestellt, weil ich dachte, das könnte nochmal eine schöne und wichtige, so möchte ich sagen, Message von dir ist. Ja, Nadine, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch, vor allem für deine Offenheit und wir drücken dir alle die Daumen. Bezüglich Hund, du darfst uns da gerne auf dem Laufenden halten. Oder nein, ich sage es einfach so, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann ja, müsst ihr alle Nadine auf Instagram folgen. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Und ich glaube, wir packen deine Instagram-Profile, es gibt zwei, auch in die Shownotes, sodass sie auch gesehen werden. Wichtige Frage, als ich das jetzt gesagt habe, sind Shownotes bei Podcasts barrierefrei, Nadine? Weil das können mir die Streaming-Anbieter übrigens nicht genau beantworten. Das habe ich mir hier noch notiert. Das soll noch Platz haben.
Das kommt jetzt drauf an, wo sie sind. Also ich weiß jetzt nicht, wo die Shownotes reingepackt werden. Ich kenne das zum Beispiel von anderen Podcasts, die haben das auf ihrer Internetseite, Shownotes, und da kann ich dann ganz normal, das ist ein Link, und da kann ich draufklicken. Also
okay,
bin ich
ja
auch manchmal in den Shownotes markiert und deswegen kriege ich das dann auch immer mit.
Okay, ich meinte jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Folgenbeschreibung mache und auch Links in den Podcast integrieren möchte, wie zum Beispiel deine Instagram-Profile, sodass die bei den Streaming-Plattformen, also Apple Podcast, Spotify und so weiter und so fort, auch zu sehen sind und barrierefrei sind, möchte ich sagen.
Müsste ich jetzt ehrlich gestehen, weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich bin so selten auf Podcast. Ich lese eher Transkripte, weil das für mich mit dem Autismus, mir ist das zu nah an der sozialen Interaktion, zu nah an Kommunikation. Das schlaucht mich zu sehr tatsächlich. Deswegen lese ich eher Transkripte auf den Internetseiten.
Okay, wir probieren das aus und dann informieren wir uns nochmal, weil das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt. Auch dieses Format, was wir hier gestalten wollen, soll natürlich auch barrierefrei sein. Und Transkripte kann man ziehen, aber ich bin mir gerade bei den Shownotes unsicher. Das gilt es zu erforschen und darum kümmern wir uns hier. Nadine, vielen, vielen Dank. Alles Gute und ich würde sagen, du kommst in 3 Jahren einfach nochmal wieder.
Ja, gerne. Dann vielleicht sogar mit Hund.
Und dann sogar mit Hund. So, da nehmen wir dich beim Wort und darauf freuen wir uns sehr. Nein, vielen, vielen Dank. Und ich glaube, man merkt in dieser Folge sehr deutlich, wie wichtig Sichtbarkeit einfach ist. Und mit viel Aufklärungsarbeit, ja, ich glaube, die liegt noch vor uns, wie Nadine sagt. Und wenn ihr vielleicht selbst von Lohn betroffen seid oder jemanden kennt, der damit lebt, und dann hoffe ich, dass euch diese Folge etwas Mut gemacht hat und vielleicht auch das Gefühl gegeben hat, ihr seid nicht allein. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann erzählt gerne anderen davon oder teilt die Folge mit Menschen, für die dieses Thema wichtig sein könnte. Ich bin Matthias, danke fürs Zuhören und vielleicht hören wir uns auch schon beim nächsten Mal wieder hier bei Rare Stories, dem Podcast über seltene Erkrankungen und über die Menschen, die mit ihnen leben. Auf Wiedersehen. Tschüss.